Aber ich muss nicht versuchen, Prophet zu sein, das zu beantworten. Es ist ja schon mal passiert, übrigens schon oft. Und das hat viel mit dem Niedergang großer Kulturen zu tun. Aber im 17. Jahrhundert wurde es kälter in Europa, 2 bis 3 Grad, ziemlich plötzlich. Und die Gesellschaften mussten natürlich darauf reagieren. Und es ist sehr interessant zu sehen, einerseits, wie haben sie reagiert, was ist passiert. Aber dann ist es auch wichtig zu sehen, wie weit diese Veränderungen gegangen sind, dass nämlich sich nicht nur die Wirtschaft geändert hat, nicht nur die Landwirtschaft, sondern zum Beispiel auch die Kunst und die Philosophie und die politischen Machtverhältnisse.
Vielleicht muss ich die Geschichte auch nicht wiederholen. Ich habe kürzlich gelesen, dass der renommierteste Forscher der Welt, Stephen Hawking, der Menschheit noch 100 Jahre gibt auf dem Planeten Erde. Ich denke, Sie haben das auch gesehen oder gelesen. Ich bin ziemlich erschrocken. Das ging wahrscheinlich einigen so, die das gelesen haben. Was ist bei Ihnen passiert?
Bei mir ist nicht so viel passiert, weil ich gerade selbst an einem Buch geschrieben hatte, in dem ich eigentlich vor etwas Ähnlichem versuche zu warnen. Nämlich, dass mit dem Klimawandel einerseits und der Digitalisierung andererseits und natürlich der Explosion der Bevölkerung gigantische Probleme auf uns zukommen und wir die noch gar nicht richtig sehen und wir sicherlich als Gesellschaften noch gar nicht wirklich darüber sprechen. Und es geht uns noch eigentlich so gut, dass wir sind, glaube ich, Gesellschaften, die keine Zukunft wollen. Wir sind Gesellschaften, die wollen, dass die Gegenwart nicht aufhört. Denn in dieser Gegenwart ist sehr komfortabel. Es geht uns gut. Wir im Westen haben viel. Und wir haben ein ganz gutes Leben. Wir haben ein besseres Leben als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und wir haben im Prinzip instinktiv begriffen, dass Veränderung eigentlich nur Verschlechterung sein kann. Deswegen lieber so wenig Veränderung wie möglich. Übrigens herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Volksbefragung über die Energie. Es gibt doch Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Aber ich glaube nicht, dass es im Ganzen gesehen schnell genug in die richtige Richtung geht. Und wir haben sehr wenig Zeit, diese Weichenstellungen zu machen.
Sie sind nicht sehr optimistisch, was unsere Zukunft angeht. Sie haben schon öfter gesagt, in 30 Jahren werden ganz, ganz viele, also 80% der Bevölkerung oder der Menschen, keinen Job mehr haben. Ist das Angstmacherei oder ist das wirklich eine Prognose, der wir glauben und folgen sollten?
Wissen Sie, ich bin Historiker und kein Prophet, aber es geht schon darum, glaube ich, zu zeigen, was möglich wird. Und was vielleicht vor 10 Jahren noch unmöglich schien, was jetzt auf einmal sehr plausibel ist. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wir leben im Westen zumindest in Demokratien, in liberalen Demokratien. Und das scheint uns normal. Und ich glaube, das ist ein ganz fataler Eindruck. Denn Demokratien sind Kinder der Nachkriegszeit. In der Schweiz haben die Frauen das Wahlrecht, glaube ich, 1972 bekommen. In Frankreich war es 1947. Das heißt, so jung ist das, dass es ein freies allgemeines Wahlrecht gibt. Und sie bestehen auch nur in den reichsten Ländern eigentlich. Und sie bestehen nur aufgrund von steigendem Wohlstand oder zumindest gemeinsam mit steigendem Wohlstand. Und der wiederum hat viel zu tun mit fossilen Energien. Das heißt, es gibt da alle möglichen Dinge, die dieses Gesellschaftsmodell liberale Demokratie gefährden. Das ist eine große Ausnahme, das ist was schrecklich Künstliches, eine Demokratie. Das ist was Gutes Künstliches, aber um das so zu halten, müssen wir, glaube ich, hart arbeiten. Und ich glaube, man kann nur mit der richtigen Entschiedenheit an diese Fragen rangehen, wenn man sich realisiert, was auf dem Spiel steht.
Nämlich die Freiheit.
Nee, alles. Also die Freiheit, aber auch die Luft zum Atmen, die Atemvielfalt, die wir brauchen, um zu überleben. Die globale strategische Sicherheit, die durch die Klimaveränderung durcheinander gewirbelt wird. Also ich glaube, es steht wirklich alles auf dem Spiel und zwar unmittelbar und in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Und wenn wir uns an diesen Gedanken nicht gewöhnen können, dann werden wir bräsig und selbstzufrieden sitzen bleiben und nichts tun. Und
also Sie würden auch in diese Richtung gehen, die Stephen Hawking sagt. Er empfiehlt der Menschheit, schleunigst damit zu beginnen, den Mars quasi zu besiedeln.
Ich weiß nicht, ob ich mich auf dem Mars besonders wohlfühlen würde, aber...
Aber es ist ja vor allem auch 100 Jahre, das sind dann unsere Enkel, die das erleben werden.
Ja, nein, aber ich glaube, ich spreche über Dinge, die wir erleben werden. Und... Demokratien sind was sehr Fragiles.
Sie haben ein Buch geschrieben über Klimaveränderungen. Sie haben die kleine Eiszeit als Beispiel genommen. Das war im 16. Jahrhundert begann das. Man weiß nicht genau, wie lange diese dauerte. Man kann sagen, die Temperaturen gingen so ab 1570, glaube ich, um 2 bis 4 Grad zurück. Jetzt sagen Klimaskeptiker natürlich, da haben wir es, ist ja gar nicht so schlimm. Das Klima veränderte sich schon früher, lange vor dem Mensch, Treibhauseffekt und so weiter.
Naja, das ist ein relativ dummes Argument, denn erstens, das Klima verändert sich laufend. Im 17. Jahrhundert gab es diese Kälteperiode. Wir wissen nicht genau, warum sie geschah. Es war damals wahrscheinlich keine menschliche Aktivität, sondern es hatte zu tun mit der Sonnenaktivität. Aber wir können sehr, sehr feinkörnig zeigen, dass es passiert ist und wo es passiert ist und in welcher Weise. Und zwar aufgrund von wissenschaftlichen Daten, aber zumindest in Europa, auch damals war es global, auch durch menschliche Dokumente, also durch Tagebücher und Briefe und Gedichte und Packlisten von Schiffen und Erntedaten sind sehr wichtig, besonders Erntedaten für Wein. Das heißt, wir haben eine sehr gute Idee, was damals passiert.
Weil die Leute so viel Wein getrunken haben damals.
Unsere Vorfahren waren praktisch niemals nüchtern, zumindest wenn sie in Städten gewohnt haben.
Inklusive der Kinder. Inklusive der Kinder.
Also aus Wien weiß ich zufällig, da hat man die Getränkesteuer analysiert im 16. Jahrhundert. Da haben also Mann, Frau und Kind pro Tag ungefähr eine Flasche Wein getrunken. Und das war notwendig, denn das Wasser war natürlich nicht trinkbar ohne Zusatz von Alkohol. Da waren einfach zu viele Bakterien drin.
Und plötzlich eben gingen diese Weinernten zurück, genau wie alle anderen Ernten.
Die Erntedaten werden immer später. In bestimmten Jahren. Und das ist ein klares Zeichen. Winzer sind immer sehr erpicht darauf, so früh wie möglich ernten zu können, denn Rehe, Vögel, Diebe, Fäulnis, alles Mögliche kann diese kostbaren Früchte gefährden. Und wenn man sieht, dass die Erntedaten auf einmal 3 Wochen später sind, dann ist das ein Zeichen, die Trauben werden einfach nicht reif. Das heißt, es ist zu kühl. 2 Grad Unterschied sind ungefähr 3 Wochen Vegetationsperiode. Und damals, und um auf Ihren fiktiven Klimaskeptiker zu antworten, was man damals sehen kann, ist eine ungeheure Veränderung. Um 1570 herum trifft diese Klimaveränderung auf einen feudalen Kontinent, der ganz auf lokalen Landbau ausgerichtet ist. Denn die Menschen in Europa essen Getreide zu. Der größte Teil ihrer Ernährung besteht aus Getreide. Am Ende dieser Zeit, ungefähr 1700, ist Europa ein frühmoderner, frühkapitalistischer Kontinent geworden. Und es hat sich eigentlich in den Gesellschaften alles geändert. Und diese Veränderung versuche ich nachzuspüren. Und die fängt an mit einer Krise der Landwirtschaft.
Hungersnöte, Kriege folgten, die Welt geriet aus dem Gleichgewicht. Es wurden Schuldige gesucht dafür, für diese göttlichen Plagen damals, wie man sie nannte, weil man nicht wusste, woher das kam, was dann zu Hexenverfolgungen in ganz Europa führte. Dann aber merkten die Menschen ja irgendwann doch, es bringt nichts, 100.000 Hexen zu verbrennen, weil die Ernten wurden nicht besser, die Hochwasser gingen nicht zurück, es wurde nicht wärmer.
Auch in der Schweiz ist man dann zum Beispiel, also die ersten Antworten waren, die Leute waren überzeugt, Gott ist böse mit uns, wir leben zu sündig, wir müssen uns bessern. Aber man hat zum Beispiel auch Reliquien in der Schweiz zu Gletschern getragen, die nämlich runterkamen und nicht nur Weiden, sondern auch ganze Dörfer gefressen haben. Und fast nach jeder schlechten Ernte hat man eine Welle von Hexenverfolgungen. Den Frauen wird immer vorgeworfen, dass sie das Wetter und die Ernte verhext haben.
Diese Erkenntnis führte dann ja auch dazu, dass sich die Gesellschaft dann anpasste den Gegebenheiten. Der Druck der Natur war so groß, dass man sich modernisieren musste. Würden Sie denn jetzt sagen, das Positive und auch das, was wir jetzt lernen können daraus, ist aus solch furchtbaren Katastrophen, wir brauchen das, um weiterzukommen. Wir brauchen solche Sachen, solche Katastrophen, um weiterzukommen.
Ja, wissen Sie, das Problem ist, diesmal, und es ist diesmal unsere Aktivität, diesmal ist dieser Effekt so stark und vor allen Dingen wissen wir nicht, wo der Point of No Return ist. Wir wissen nicht, wann wir einen Punkt erreicht haben, wo diese Klimaveränderung so rapide ansteigt, wenn zum Beispiel das Methan aus dem Permafrost, aus dem tauenden Permafrost herauskommt, dass wir das nicht mehr stoppen können. Und das kann und wird katastrophale Folgen haben. Das heißt, es ist in unserer allem unmittelbaren Überlebensinteresse, jetzt alles dafür zu tun, dass das nicht passiert. Oder dass das zumindest nicht so stark passiert, wie es sonst passieren würde.
Können wir denn gewisse Rückschlüsse ziehen zwischen eben dieser kleinen Eiszeit von damals? Also kann man Parallelen ziehen zur heutigen Situation?
Ja, ich glaube nicht, dass es Parallelen sind, die einen besonders stark aufbauen. Man kann zum Beispiel sagen, Sie sagen, damals haben die Leute gesagt, wir müssen modernisieren. Nein, das haben sie natürlich eigentlich nicht. Sie haben ja nicht begriffen, dass da eine Klimakrise war, eine globale, sondern sie haben nur gewusst, bei uns zu Hause scheint die Sonne nicht mehr und das Korn wird nicht mehr reif. Und sie haben sich dann versucht, sozusagen chaotisch zu adaptieren und alles Mögliche versucht. Die meisten Sachen sind gescheitert, aber einige Sachen haben ganz darwinistisch Erfolg gehabt und haben dann ein neues Modell geschaffen, neue Möglichkeiten geschaffen. Eine dieser Veränderungen war zum Beispiel wissenschaftliches Denken. Und ich will nicht sagen, dass das wegen des Klimawandels passiert ist, aber natürlich, wenn die Natur auf einmal solche Kapriolen schlägt, dann schaut man ganz anders hin. Dann wird man viel aufmerksamer. Und diese Krise der Landwirtschaft zum Beispiel wird zum Teil, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sie wird durch Botaniker gelöst, die nämlich empirische Versuche machen, wie man Pflanzen stärker wachsen lassen kann und die dann Bücher schreiben, die in ganz Europa publiziert und verbreitet werden. Und da entsteht sowas wie ein öffentlicher Raum, in dem später mal Demokratie wachsen kann.
Sie haben jetzt gesagt, dass Demokratie überhaupt wachsen konnte, braucht es eben diese Veränderungen. Unsere Demokratie steht heute, ist in Gefahr. Ich sage mal, Hexen verbrennen, das ist momentan nicht jetzt unbedingt wieder am Kommen, aber andere Dinge, die man eigentlich für undenkbar hielt, sind wieder im Kommen. Folter ist plötzlich okay, sagt Donald Trump. Mauern bauen ebenfalls. Was denken Sie, wo stehen wir?
Das wissen wir noch nicht. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige daran. Ja, Sie sagen, das ist ein Rückschritt und sicherlich in vielerlei Hinsicht ist das ein Rückschritt. Und die Frage, lernen wir aus Geschichte? Ich glaube, wir reagieren als Gesellschaften auf Traumata. Und das Trauma des Zweiten Weltkriegs hat für ungefähr 2 Generationen dafür gesorgt, dass gewisse Dinge tabu waren. Aber das ist jetzt vorbei und diese Dinge kommen.
Weshalb ist es vorbei? Hat man es einfach wieder vergessen? Also ist es zu lange her?
Ich glaube ganz einfach so, dass die Menschen, die das erlebt hatten, die wollten schauen, dass es Umverteilung gibt stark, damit es nie wieder eine arme Klasse gibt, die so wählt. Die wollten schauen, dass Menschenrechte wichtig sind, Frieden immer besser ist als Krieg, auf Erziehung gesetzt wird etc. und auf Ausbildung etc. Aber jetzt kommt eine Generation von Menschen in die Politik, die zwar von diesen Dingen profitiert haben, aber den Grund davon nicht miterlebt haben. Und auf einmal, heute sagt man, die Immigranten, die nach Europa kommen oder die Flüchtlinge, die haben eine andere Kultur und sind nicht wie wir. Das heißt, die können sich gar nicht so sehr adaptieren. Und da, wo da Kultur gebraucht wird, hat man vor 80 Jahren Rasse gesagt. Da hat sich sozusagen nur das Wort geändert, aber nicht die Rhetorik, dass diese Menschen sind anders. Und diese Rhetorik kann ich Ihnen auch im 17. und im 15. Jahrhundert zeigen. Wenn eine Gruppe auf Neulinge stößt, dann kommen immer dieselben Argumente.
Es ist natürlich auch schwierig, als Politiker eben den Leuten zu sagen, wir müssen umdenken, wir müssen die Zukunft radikal ändern, ja, dann werden sie nicht gewählt,
oder? Ja, aber das heißt ja auch, dieses Umdenken heißt ja zum Beispiel weg von fossilen Energien. Und das heißt dann auch, weniger haben, weniger mobil sein, weniger wohlhabend sein, sich einschränken müssen.
Das ist einfacher, den Klimawandel zu leugnen, als sich eben radikal einzuschränken.
Oder zu sagen, wie wir das alle tun, ja, das passiert wohl und wir müssen uns auch alle ändern, aber nicht ich und nicht jetzt.
Es ist ja noch interessant, wenn man jetzt Donald Trump nimmt oder einen radikal-islamistischen Prediger im Irak, die wollen ja eigentlich beide dasselbe.
Sie wollen zurück in die Vergangenheit. Sie wollen in eine Vergangenheit zurück, die es nie gegeben hat. Ich habe das versucht, dafür sozusagen Bilder zu finden und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, die nicht mehr von rechts und links oder religiös und säkulär geprägt wird, sondern von so 2 Zukunftsvisionen. Der eine ist der Markt, das ist also die liberale Vision, die aber auch neoliberal und sehr herzlos und kalt sein kann. Und das andere ist die Festung. Und das ist der Rückzug hinter die hohe Mauer, wo wir nicht uns fürchten müssen vor Fremden, wo wir uns nicht fürchten müssen vor Veränderung, denn wie gesagt, diese Veränderung ist bedrohlich.
Viele Menschen. Wir haben Angst vor dem Moment, wo eben die Maschinen übernehmen, wenn wir Kinobillett nicht mehr reservieren können. Was ist denn, wenn es den Leuten einfach wirklich zu schnell geht?
Wissen Sie, es gibt einen wunderbaren Historiker, Karl Polanyi, der hat 1944 ein Buch geschrieben, The Great Transformation, und darin ist eine Beobachtung, die mich sehr beeindruckt hat. Er sagt nämlich, es ist auch die Aufgabe der Politik, Veränderung so weit zu verlangsamen, dass sie sozial verdaubar wird.
Kann man das, Veränderungen verlangsamen?
Man kann das, aber jetzt sind die Veränderungen durch die digitale Technologie und auch durch den Klimawandel so massiv und so rapide, dass das sehr schwierig wird, die so sehr zu verlangsamen, zumal wir als Gesellschaften schnell reagieren müssen auf diese Dinge. Und die Tatsache ist, das, was wir Moderne nennen, also Wissenschaft und Industrie, und das erfordert immer Erneuerung, das erfordert immer Transformation, das erfordert von uns allen, dass wir uns dauernd ändern und anpassen. Und dafür sind wir eigentlich nicht gemacht.
Und deshalb kommen Leute an die Macht, die sagen, wir wollen wieder zurück, wir wollen klare Gesetze. Das ist die Frau, das ist der Mann. Homosexualität, das geht nicht, das ist erlaubt, das nicht. Einfach zu überschauen.
Ja, das ist eine einfach überschaubare Welt. Und das ist ein Modell, das für viele Menschen sehr attraktiv ist. Und auch in den westlichen Ländern für viele Menschen sehr attraktiv ist.
Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass die Menschen gar nicht diese große Freiheit oder mit dieser großen Freiheit umgehen können. Wenn sie sind vielleicht auch froh darüber, dass, wenn ihnen ein Internetkonzern sagt, was sie für Musik hören sollen.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich viel mit der Aufklärung beschäftigt, also der Philosophie im 17., 18. Jahrhundert, die viel damit zu tun hat, in was für Gesellschaften wir heute leben. Und meine geliebten Aufklärer haben wirklich gedacht, wenn man also die geknechteten Massen befreit, dann werden sie sich bilden, dann werden sie an ihrer Gemeinschaft teilnehmen, dann werden sie solidarisch werden. Und sie haben nicht gedacht, dass, wenn man die geknechteten Massen befreit, dann setzen sich viele dieser geknechteten Massen auf ihren Hintern und machen den Fernseher an und schauen sich das nächste Spiel an, und die Bildung und die Demokratie und all das interessiert sie nur eher am Rande. Das heißt, das ist auch tatsächlich ein echtes Problem. Wie gehen wir damit um, dass wir auch 30 Jahre lang den Menschen erzählt haben, ihr seid gar keine Bürger, ihr seid Konsumenten. Eure Aufgabe ist zu kaufen, damit unsere Wirtschaft weiter wächst, denn wenn unsere Wirtschaft nicht wächst, dann bricht alles zusammen. Und das heißt, eure Wünsche sind heilig. Wenn ihr Geld verdient, sonst seid ihr raus, aber wenn ihr Geld habt oder Kredit bekommt, dann dürft ihr alles, was ihr wollt. In gewissen Maßen.
Dieses Freiheitsversprechen eigentlich auch.
Das Freiheitsversprechen und auch eine gewisse Art, jede Gesellschaft braucht, ich will nicht sagen eine Religion, aber auf historisch sagt man, braucht eine Transzendenz, also braucht etwas, was größer ist, worauf wir hinstreben können. Das war früher Religion. Dann waren es die großen politischen Ideologien, Kommunismus oder Faschismus. Und dann wurde es der Markt. Und dieser Markt, was bietet er uns an Identität und Transzendenz? Das ist Marketing, das ist Werbung, das sind die großen Ideale, die wir nie erreichen können, weil sie so gefotoshoppt sind, dass sie selbst gar nicht so aussehen. Aber das wird uns wie die Heiligenbilder früher gezeigt, und dem müssen wir nachstreben. Aber das bietet uns auch an, dass wir also Identität nicht mehr mühsam erwerben durch Bildung oder Sonstiges, sondern kaufen. Nämlich in Form von Designer-Logos oder sowas, die jedem Menschen sofort signalisieren, das bin ich. Ich bin ein Tommy Hilfiger-Typ oder ich bin ein Versace-Typ. Und das ist jetzt, glaube ich, sehr schwer, diesen riesigen Öltanker anzuhalten und zu sagen, schaut mal alle, wir sind in die falsche Richtung gefahren und wir müssen jetzt in Ruderbooten zurück. Und es ist eine echte Herausforderung, und ich bin nicht davon überzeugt, dass wir das schaffen.
Ich möchte noch auf die Freiheit kommen, den Begriff. Sie haben das, glaube ich, auch schon mal gesagt in einem Interview, die Freiheit, die gibt es eigentlich gar nicht, diese Freiheit. Die Freiheit von uns ist eigentlich nur die Unfreiheit von vielen anderen. Wenn ich mir ein T-Shirt oder ein hilfiger T-Shirt für 18 Franken kaufe, dann ist das nur, weil...
jemand in Bangladesch das genäht haben, ein 10-jähriges Kind.
Das heißt, diese Freiheit, die uns die Werbung suggeriert, die gibt's gar nicht. Es gibt keine Freiheit. Oder?
Naja,
wie muss man
Sie,
das sehen?
Ich glaube, die einzig sinnvolle Weise, über Freiheit nachzudenken, ist, dass man sagen kann, wir haben eine gewisse Freiheit, unsere eigenen Beschränkungen zu wählen. Aber natürlich die Freiheit von allem. Ich wäre gerne frei vom Altern und frei von der Schwerkraft. Das wird so bald nicht passieren. Aber natürlich ist es so, Europa hat die Herrschaft der Gesetze, hat starke Institutionen. Und warum hat Europa das? Und da hört man dann oft, weil wir fleißig sind, weil wir hart arbeiten, weil wir das schon lange getan haben. Aber es ist natürlich auch so, dass in der Zeit, als sich diese Institutionen entwickelt haben, zum Beispiel im 17. Jahrhundert, da gab es Menschen, die über Wirtschaft geschrieben haben, die wurden genannt die Merkantilisten, und die haben gesagt, also wir müssen, die haben die Idee zum ersten Mal gehabt von Wirtschaftswachstum. Und haben gesagt, also unser König muss mehr Gold kriegen, damit er mehr Kriege führen kann. Und dafür brauchen wir die Armen. Und zwar, wir wollen die Armen nicht in die Mittelklasse führen, soweit das damals schon überhaupt möglich war. Oder wir wollen den Armen nicht mal genug Brot geben, sondern wir wollen ihnen gerade so viel Brot geben, dass sie überleben, damit sie weiter billig arbeiten können. Und diese Idee von Wirtschaftswachstum, die auf Ausbeutung beruht, die haben wir globalisiert. Unsere Institutionen beruhen darauf, dass wir Bauern und dann Arbeiter und Kolonialvölker rücksichtslos ausgebeutet haben, um die wunderschönen Gebäude und die Gerichtsgebäude und die Polizeistationen in den Innenstädten zu bauen, die uns das möglich machen. Natürlich beruht das auch auf Ausbeutung, nicht nur, aber das ist so und das machen wir noch weiter. Und dafür ist das T-Shirt das beste Beispiel, das wirklich von einem 10-jährigen Kind genäht wurde, das da 14 Stunden vor der Nähmaschine sitzt und sich irgendwann durch die Hand näht, weil wir immer das billigere T-Shirt nehmen, wenn wir irgendwo einen billigeren Preis kriegen. Und das, der Rest, wo das herkommt, interessiert uns nicht so. Das heißt, wir machen uns selbst zu Komplizen von allen möglichen Dingen, die uns zutiefst erschrecken würden, wenn wir sie vor unserer Nase hätten.
Diese Idee von Wirtschaftswachstum haben wir institutionalisiert, sagen Sie. Wir haben sie aber auch so verinnerlicht. Unsere Generation sowieso, auch unsere Eltern- oder Großelterngeneration, wir sind damit aufgewachsen zu hören oder auch mit dem festen Glauben, solange der Wirtschaftsmotor brummt, ist es gut.
Das war das auch
habe ich gewiss. Jetzt haben wir zum, aber jetzt eine Situation, dass wir diese ganzen Probleme nicht mehr mit Wirtschaftswachstum lösen können.
Aber das war auch eine Zeit lang so. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Leute wirklich nichts zu essen. Das heißt, da die Wirtschaft in Schwung zu bringen und dann, also die erste Waschmaschine, das erste Auto, das waren große Ereignisse. Und natürlich hat das Menschen auch Glauben gegeben an dieses System. Aber nachdem man die Grundbedürfnisse befriedigt hat, muss man dann künstliche Bedürfnisse erfinden. Und dafür ist die Werbung da. Oder man muss in andere Märkte gehen und damit irgendjemand konkurrieren. Das heißt, dann wird es auf einmal schwierig und konflikthaft, das weiterzumachen. Wirtschaftswachstum war damals sinnvoll und war auch eine friedliche Alternative zu Ideologien. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch sinnvoll ist. Denn wissen Sie, jeder Organismus, der bis jetzt überlebt hat, der weiß, wann er wachsen kann und wann er schrumpfen muss, um weiter zu bestehen.
Haben Sie denn Lösungen? Also wenn wir sagen Klimawandel, Flüchtlingskrise, das sind die beiden großen Probleme unserer Zeit.
Flüchtlingskrise ist schon ein Unterproblem des Klimawandels.
Genau, die Flüchtlinge sind Klimaflüchtlinge, die meisten.
Die meisten de facto ja. Also es gibt
Aber wie müssen Studien, wir denn umdenken, also wenn wir eben nicht mehr mit Wirtschaftswachstum reagieren können auf diese Probleme?
Da gibt es, ja, nein, ich glaube, es ist sogar relativ einfach und das ist das Bestürzende. Wir wissen ja, was wir tun müssten. Und die Technologien sind da, die Modelle sind da, um zum Beispiel auf erneuerbare Energien umzusteigen, viel weniger Energie zu gebrauchen, um neue demokratische Modelle zu entwickeln in Gesellschaften, die so hochtechnologisiert sind. Das unbedingte Grundeinkommen, was in der Schweiz nicht durchgekommen ist, was, soweit ich mir das sehen kann, die einzige Antwort darauf ist, dass bald Roboter unsere Arbeit machen werden. Und zwar nicht nur die Arbeit von Industriearbeitern und Taxifahrern, sondern auch die von Anwälten und Chirurgen.
Also der Kapitalismus ist am Ende.
Nein, der Kapitalismus ist nicht am Ende. Und der Kapitalismus ist, glaube ich, auch ein sehr sinnvolles System, damit Menschen mit völlig unterschiedlichen Ideen zusammenleben können. Das ist ja sehr pluralistisch, weil der Kapitalismus, und das ist auch im 17. Jahrhundert entstanden, da wurde Europa zum ersten Mal zu einer Gesellschaft von Märkten. Also nicht mehr der berühmte Jahrmarkt, wo man einmal pro Jahr hinging als Bauer, der sonst kaum mit Geld in Berührung kam, sondern das fing also besonders stark in Italien an, aber auch in Antwerpen und Amsterdam. Wenn Sie aber jetzt in einem Markt sind und ein Kaufmann sind, dann ist es nicht wichtig, ob der Mensch, mit dem Sie einen Vertrag machen, an ihren Gott glaubt oder wie der sich benimmt, sondern wichtig ist, dass er seinen Vertrag respektiert. Das heißt, es entsteht eine Art von pragmatischer Toleranz anderen Menschen gegenüber. Wir spielen alle nach denselben Regeln und solange jeder sich an diese Regeln hält, darf er zu Hause machen, was er will. Und das war damals was Neues, diese regelbasierten Gesellschaften. Und da kommt noch was Seltsames anderes dazu. Leute sprechen heute oft über den freien Markt. Und der ist, glaube ich, eine totale Illusion. Denn dieser Markt, was machen Sie, wenn Ihr Gegenüber, egal an welchen Gott er glaubt, sagt, ach, das hast du mir verkauft und wir haben den Preis ausgemacht, den zahle ich dir aber nicht. Was machen Sie dann in einem freien Markt? Sie brauchen Gesetze. Sie brauchen Gerichte, sie brauchen eine Polizei, sie brauchen Straßen und so weiter. Das heißt, ein Markt kann nur in einer Gesellschaft bestehen. Der ist nicht frei. Und Markt und Gesellschaft beeinflussen sich dauernd gegenseitig. Ich glaube nicht, dass der Markt was Böses ist oder der Kapitalismus, denn stellen Sie sich vor, wir würden jetzt tatsächlich ernsthaft daran gehen, umzudenken und unsere Gesellschaften zu ändern. Das ist, glaube ich, ein utopischer Gedanke. Aber stellen Sie sich vor, wir würden das machen. Dann würden sich auch unsere Konsumgewohnheiten ändern, weil wir dann nicht mehr ein Handy jedes Jahr neu haben wollten, weil uns die Kinder irgendwann leid tun in Nigeria, die Schwermetalle mit den bloßen Händen aus dem Boden klauben. Sondern wir würden sagen, die kann man doch cleverer bauen, nämlich modular. Und dann tauscht man einen Chip aus und dann hat man ein neues Handy. Super. Daran würde sich der Markt prima adaptieren. Es würden weniger Handys verkauft, die würden dann aber teurer sein, weil die Sachen dann anfangen würden zu kosten, was sie wirklich kosten. Nicht, wo man mit viel Ausbeutung und mit viel Druck einen Preis künstlich kreieren kann, sondern zu sagen, okay, für diese Gesellschaften und für die Natur diese Dinge zu generieren, was kostet das? Von der Extraktion bis zum Recycling. Darauf könnte ein Markt prima reagieren, aber es kommt wie immer darauf an, ob der Markt für uns da ist oder wir für den Markt und was die Prioritäten einer Gesellschaft sind.
Haben Sie Hoffnung?
Ich glaube, es wird immer Inseln von Menschlichkeit geben und es wird immer tolle Initiativen geben und Menschen, die das Richtige versuchen zu tun.
Aber Sie sind eher der Pessimist. Wenn ich Ihnen jetzt auch so zuhöre, wenn Sie jetzt hier so referieren und sich die ganze Zeit auch mit Geschichte intensiv beschäftigen, mit dem Lauf der Welt, wie es früher lief, wie es heute laufen sollte oder könnte, mit gesellschaftlichen Veränderungen, wie gehen Sie denn persönlich damit um, mit Ängsten, Sorgen und Nöten? Haben Sie dadurch mehr Distanz oder eher weniger?
Es hilft meinem Weinkonsum. Es macht Freunde wichtiger. Ich bin eine Art fröhlicher Pessimist. Also Sie kennen das vielleicht von Antonio Gramsci, der Pessimismus der Vernunft und der Optimismus des Willens.
Habe ich mit Jean Ziegler kürzlich darüber gesprochen, ja?
Das ist was, womit ich mich sehr identifizieren kann. Wir haben nicht viel Grund, objektiv große Hoffnung zu haben, dass unser Wirtschaftswachstum und unsere stabilen Gesellschaften über die nächsten 50 Jahre so bleiben, wie sie sind. Aber
man muss Optimist sein, gerade wenn man in einer westlichen Welt lebt wie wir. Wir haben ja die Wahl. Wenn man in Nepal auf die Welt kommt, hat man sie nicht.
Ich gebe Ihnen zwei Gründe, warum ich ein bisschen Optimismus noch habe. Das eine ist, ich könnte total falsch liegen. Das freut mich und das macht mich glücklich. Das andere ist, die meisten Dinge, die Geschichte ist voller Momente, wo große Veränderungen für unmöglich gehalten wurden. Die Befreiung der Sklaven. Die Gleichheit von Frauen, in unserer Zeit die Schwulenehe. Als ich aufgewachsen bin in einer kleinen Stadt in Deutschland, da gab es keine Schwulen. Und meine Eltern waren ganz tolerante Menschen. Aber darüber hat man nicht gesprochen. Homosexuelle haben das natürlich nicht oder nur in sehr begrenzten Kreisen offen gezeigt. Das heißt, das gab es nicht. Und so eine Idee wie Schwulenehe, das wäre damals völlig unmöglich gewesen. Das ist 40 Jahre her. Jetzt ist es fast völlig normal. Das heißt, viele Dinge, die unmöglich scheinen, können tatsächlich sehr schnell Realität werden. Und vielleicht schaffen wir es ja noch, uns diesen kollektiven Ruck zu geben, gemeinsam eine Welt zu schaffen, in der man auch in 100 Jahren noch leben kann.
Philipp Blom, im Fokus, hier auf SRF 3, Schriftsteller, Historiker, Philosoph. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Wir wagen noch ein paar Blicke in die Zukunft nach einem Musikwunsch. Sie haben sich viel Klassik ausgesucht. Ist das ein Zufall, dass sich jemand, der sich so mit Geschichte befasst, auch mit Musik aus der Vergangenheit aufhält? Also muss sich Musik aussucht, die in einer längst vergangenen Zeit entstanden ist?
Jein. Also es liegt eigentlich nicht so sehr am klassischen Bildungsbürgertum als daran, dass meine Mutter Sängerin war, an der Musikakademie unterrichtet hat. Ich Geige spiele, seit ich 6 bin und das immer noch tue. Und insofern, das ist mir was sehr Wichtiges. Das ist mir auch ein wichtiger Ausgleich. Ich höre viel Musik, ich mache viel Musik. Und ohne das zu tun, könnte ich, glaube ich, nicht so gut leben. Und tatsächlich, also die meiste Musik, die ich höre und mache, ist klassische Musik. Ich höre auch manchmal Jazz oder Indie oder sowas, aber das ist seltener. Und also die klassische Musik ist mir einfach wichtig.
Was wollen wir hören? Etwas, das 300-jährig ist ungefähr, glaube ich, Bach 1700 drin oder Brahms 150-jährig?
Naja, nach all diesen, ich glaube eher fast nur 100-jährig oder 120-jährig oder sowas. Nach all diesen alarmierenden Dingen ist, glaube ich, dieser Brahms, kann er vielleicht etwas die Wogen wieder glätten. Es ist eine wunderbare, in sich ruhende Musik, diese Sonate. Und es ist eine Sonate, an der ich seit einiger Zeit intensiv gearbeitet habe. Ich kann sie natürlich nicht so spielen, wie Sie sie gleich hören werden, aber es ist etwas, wenn Sie mich gefragt haben, was mache ich, um mich von all diesen schrecklichen Ideen zu erholen, da haben Sie es.
Thank you.
Johannes Brahms Violinsonate Nummer 1 in G-Dur aus dem ersten Satz gewünscht hat, dass Philipp Blom, Historiker und Schriftsteller, er schreibt vielbeachtete Bücher, Der taumelnde Kontinent, Die zerrissenen Jahre oder aktuell Die Welt aus den Angeln. Philipp Blom, die Tatsache, dass sich ihre Bücher so gut verkaufen, hat ja auch damit zu tun, dass Geschichte wieder an Bedeutung gewinnt. Es gibt auch im Fernsehen gibt's ganz viele History Channels. Interessieren sich die Menschen für Geschichte immer dann, wenn sie Angst vor der Zukunft haben?
Das weiß ich nicht, aber Sie kennen ja dieses Buch, was 1989 rauskam von Francis Fukuyama, The End of History, also das Ende der Geschichte. Und Fukuyama, ein sehr guter Historiker, damals noch sehr jung, meinte also, wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo sich liberale Marktdemokratien über die ganze Welt verbreiten werden. Wir werden überall Demokratien haben. Und dann ist eigentlich also die Geschichte von Völkerwanderungen und Kriegen und riesigen Umstürzen ist dann vorbei.
Komplett falsch.
Und er hat das eigentlich eher als eine traurige Vision gesehen, aber er hat das so beschrieben, das ist ein Schlagwort geworden. Er ist übrigens ein viel besserer Wissenschaftler als das und hat viele andere sehr gute Bücher geschrieben. Aber man hatte wirklich damals das Gefühl, dass das Ende der Geschichte sei gekommen. Und wir haben inzwischen erlebt, dass all diese Dinge, die wir für ewig gehalten haben, wie eben die großen Demokratien, dass die sehr zerbrechlich sind. Und natürlich fangen sich Menschen dann an, Gedanken zu machen. Übrigens, ungefähr 50% der Geschichte beschäftigt sich immer noch damit, ob Hitler nun ein oder zwei Hoden hatte. Also die Nazis und Hitler sind immer noch das große Thema. Und das ist ein bisschen deprimierend für Historiker, weil irgendwie, das waren 12 Jahre und es gibt ja noch ein bisschen mehr in der Geschichte. Aber natürlich ist es verlockend, nach Antworten zu suchen darin, wie Menschen schon mal etwas gemacht haben. Und für mich ist es auch wichtig, einfach zu sehen, wie wir zu denen geworden sind, die wir sind. Ich meine, ich interessiere mich ja nicht für Geschichte, weil zufällig mal irgendjemand was gemacht hat, der längst tot ist, sondern weil ich sehe, aha, das, was damals passiert ist mit der kleinen Eiszeit und die Erfindung von Marktgesellschaften, die hat sehr viel damit zu tun, in was für Gesellschaften wir heute leben.
Wenn wir die Gesellschaft von heute gleich nehmen jetzt, das sind ja nicht nur eben Diktatoren oder autoritäre Herrscher, Leute wie Erdogan, wo man jetzt sagt, die greifen in unsere Demokratie ein. Es sind ja auch ganze Technologiefirmen, die in unsere sozialen Errungenschaften eingreifen. Sie sind jetzt zwar nicht mit dem Uber-Taxi gekommen, aber wer bezahlt noch welche sozialen Abgaben und so weiter? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie stehen Sie denn dazu?
Naja, es hat ja keinen Sinn, es gut zu finden oder nicht gut zu finden, aber ich glaube, wir müssen schon sehen, dass da sich was ganz Tiefes verändert. Und deswegen sage ich, ist Geschichte interessant. Im 17. Jahrhundert wird Papier so viel billiger und Druck so viel effizienter, dass auf einmal eine Flut von Publikationen kommt. Es können auch viel mehr Menschen lesen. Und daraus kann Demokratie entstehen. Denn da gibt's dann auf einmal so eine Art öffentlichen Raum, wo Menschen Ideen teilen und miteinander diskutieren. Daraus entstehen dann auch die Zeitungen natürlich in der gleichen Zeit. Heute durch Facebook und andere soziale Medien fangen wir wieder an, diesen öffentlichen Raum zu zersplittern und in eigene Meinungssilos zu packen, wo Menschen nur noch Neuigkeiten bekommen, die ihren vorgefassten Meinungen entsprechen und Analysen.
Das heißt, diese Bubble.
Ja, diese Widersprüche gar nicht mehr sehen. Und dadurch verändert sich was in der Demokratie. Auch durch die Tatsache, dass Menschen einfach, weil wir faule Affen sind, immer Entertainment lieber mögen als Information, das aber in einer sehr komplexen Welt Information sehr wichtig ist. Und dann gibt's inzwischen einige Leute, die sagen, hört mal, Algorithmen machen Entscheidungen aufgrund von viel mehr Daten und völlig ohne Emotionen. Sollten wir die nicht die Entscheidungen über unsere Gesellschaft machen lassen? Und das sind Fragen, mit denen werden wir uns auseinandersetzen müssen. Das heißt, die digitale Technologie wird uns die Arbeit wegnehmen, aber sie wird auch unser Gesellschaftsmodell ganz verändern. Und deswegen, in der kleinen Eiszeit sind feudale Gesellschaften zu kapitalistischen geworden. In der jetzigen Klimaerwärmung werden spätkapitalistische oder postkapitalistische Gesellschaften wieder zu was anderem. Aber ich kann Ihnen noch nicht erzählen, zu was. Das werden wir erst in 50 oder 100 Jahren.
Ja, wahrscheinlich schon schneller. Also in 30 Jahren, sagen viele Zukunftsforscher, wird die Hälfte der Menschheit, die jetzt einen Job macht, diesen Job nicht mehr haben. Wir haben auch erste Anzeichen davon, Leute ohne Jobs, Globalisierungsverlierer oder wie man die nennen soll, folgen autoritären Führern.
Arbeit gibt einem nicht nur ein Auskommen, es gibt einem auch eine Identität und einen gewissen Stolz, hoffentlich, wenn das echte Arbeit ist und nicht das, was David Graeber Bullshit-Jobs nennt, also die Sachen, wo man beschäftigt wird. Und wir haben das natürlich in unseren Gesellschaften sehr viel, dass wir sehr viel Arbeitslosigkeit einfach verstecken. Wir lassen Menschen 12 Jahre an der Uni studieren, nicht weil sie unbedingt studieren müssen, sondern weil sie sonst in der Arbeitslosenstatistik sitzen würden. Wenn Menschen also das nicht mehr haben, wenn sie merken, dass es Computer gibt, die ihre Arbeit genauso gut oder besser machen können, wenn sie sehen, dass Kollegen völlig ohne guten Grund entlassen werden, weil man so viel menschliche Arbeit nicht mehr braucht, dann kriegen Menschen Angst. Denn das ist nicht nur unser Lebensmodell. Wir haben unsere ganze Identität beruht darauf, dass wir sagen können, hallo, ich bin so und so, ich mache das. Oder sogar ich bin Bauarbeiter, Architekt, Krankenschwester, was weiß ich. Das heißt, ich arbeite nicht nur als das, das bin ich. Und das werden wir nicht mehr sagen können. Und das, natürlich macht uns das Angst. Und wir wissen auch noch nicht, wie wir darauf reagieren werden. Und das ist...
Sie sagen das, aber das würde ein Politiker würde das nie sagen, dass wir in 30 Jahren viel ärmer sein werden und eben keine Jobs mehr haben.
Wir müssen nicht unbedingt viel ärmer werden, aber wir können sicherlich nicht so weiter konsumieren und so viel Müll produzieren, wie wir das bis jetzt tun, und so viel Verschmutzung. Denn das ist einfach nicht mehr, also es ist physisch nicht mehr möglich, weil der Planet das nicht mehr will, aber es wird auch immer teurer und immer riskanter, das zu tun.
Und denken Sie, das wird so sein, dass wir dann irgendwann Millionen von verarmten Arbeitslosen haben und eine ganz kleine Elite, die noch arbeitet?
Das ist die eine Vision und die ist leider gar nicht unrealistisch. Aber das Interessante ist ja, und das sind Argumente, die haben Sie in der Debatte über das Grundeinkommen gehabt, der Wohlstand in der Gesellschaft wird ja noch geschaffen. Und er wird geschaffen, weil es diese Gesellschaft gibt mit ihren Straßen und Schulen und sonst was. Aber er wird jetzt von Maschinen geschaffen. Das heißt, warum besteuern wir nicht einfach Arbeit und nicht nur menschliche Arbeit? Und warum verteilen wir nicht ein bisschen von diesem Wohlstand um, so dass alle Menschen ein würdevolles Auskommen haben und dann auch tatsächlich zum ersten Mal in ihrem Leben und zum ersten Mal in der Geschichte entscheiden können, was sie mit ihrer Zeit machen wollen.
Und man könnte ja sogar auch nicht nur den Wohlstand umverteilen, sondern auch die Arbeit zerstückeln und kleiner.
Arbeit wird in einer gewissen Weise mehr ein Privileg sein als etwas, was man tun muss.
Einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, John Maynard Keynes, der hat ja eigentlich immer recht behalten mit vielen seiner Prophezeiungen, außer mit einer. Er sagte, dass wir heute, also dass der Mensch in 100 Jahren nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten muss, also circa 3 Stunden täglich. Es ist genau das Gegenteil eingetroffen. Wir arbeiten wie die Blöden, wir arbeiten viel mehr, immer mehr, trotz Wohlstand. Aber nur diejenigen, die noch Arbeit haben. Weshalb? Sind wir so dumm?
Es ist erstaunlich dumm. Also die Erfolgreichen oder relativ Erfolgreichen sind die, die bereit sind zu massiver Selbstausbeutung. Aber es hängt doch damit zusammen, dass wir sozusagen immer noch an einem Modell hängen, was im 20. Jahrhundert gut funktioniert hat. Und wir denken uns, wieso das funktioniert doch, das machen wir jetzt weiter. Aber die Strukturen haben sich so stark verändert, dass wir eigentlich dieses Modell anpassen müssten. Ich wohne in Österreich und ich habe vor kurzem gehört, um das nur zu illustrieren, ins österreichische Steuersystem zahlen ungefähr 6 Millionen Menschen ein. Nettobeiträger dazu sind ungefähr 2 Millionen. Und das wird immer weniger. Das heißt natürlich, ein Sozialstaat, der verteilt viel, und das ist auch richtig, aber wenn die Basis, auf dem dieses Modell beruht, immer kleiner wird, weil immer weniger Menschen genug verdienen, um Steuern zahlen zu können, dann ist irgendwann absehbar, dass es zusammenbrechen muss. Das heißt, da müssen wir uns wirklich gemeinsam hinsetzen und ganz neue Ideen finden.
Wie viel arbeiten Sie?
Viel zu viel. Das liegt aber nicht nur daran, dass ich ein geknechteter, armer Mensch bin. Ich mache meine Arbeit auch wirklich gerne. Ich schreibe gerne, ich entdecke diese Dinge gerne. Ich stehe nie auf und muss mich also aus dem Bett zwingen. Aber ich bin ein Freiberufler, und als Freiberufler ist man auch ein bisschen das Mädchen, das nicht Nein sagen kann. Natürlich, also es reicht ja nicht, zu Hause zu sitzen, Bücher zu schreiben. Man muss Vorträge geben, auf Festivals auftreten, Radiointerviews machen, alles Mögliche tun. Und das heißt natürlich, dass man 3-mal so viel arbeiten muss wie andere Menschen. Aber da es tolle Arbeit ist, finde ich das eigentlich nicht besonders beklagenswert.
Sie schreiben in sehr hoher Kadenz dicke Geschichtsbücher. Sie haben mir jetzt vorhin auch erzählt, Sie haben schon wieder eins in der Pipeline. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie immer am Arbeiten sind? Sind Sie einer, der sich ständig Notizen macht, der immer mit dem Laptop rumrennt oder der eigentlich permanent arbeitet? Also gibt es für Sie das Wort Arbeit im klassischen Sinn? Oder wie sieht denn das aus, wenn Philipp Blom am Malochen ist?
Soziologen haben das wunderbare Wort Flow benutzt, um zu beschreiben, wenn man in so einem Zustand von guter Konzentration ist, wo man nicht mehr merkt, wie die Zeit vergeht und wo man einfach ganz fokussiert ist auf etwas, was einem wichtig ist. Und das ist mein Ziel, wie es das Ziel von vielen anderen Menschen ist. Das kann man manchmal erreichen, wenn man Musik macht. Das kann man bei anderen menschlichen Aktivitäten wie beim Sex manchmal erreichen, aber das kann man auch erreichen, indem man sich intensiv intellektuell mit etwas auseinandersetzt. Und also ich schreibe ja sehr unterschiedliche Sachen. Also das vorletzte Buch von mir war ein Roman. Aber also für mich besteht diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht so sehr. Es ist nicht so, dass ich von 9 bis 5 arbeite und danach unbedingt Fußball spielen oder grillen will, sondern ich finde die Sachen so interessant und so faszinierend, dass ich sie dann weitermache. Aber irgendwann muss natürlich auch genug sein. Irgendwann hört die geistige Spannkraft auf. Ich glaube also, mehr als 4 Stunden intensiv zu schreiben pro Tag ist eigentlich nicht möglich.
Wie sind Sie dazu gekommen, Ihren Lebensinhalt mit Schreiben zu bestreiten? Also Sie sind vielleicht, um es zu illustrieren, wissen Sie, Sie sind 1970 in Hamburg geboren. Was hatten Sie für ein Elternhaus? Was für eine Kindheit? Schon immer ein Bücherwurm gewesen?
Eigentlich ja. Was hatte ich für ein Elternhaus? Meine Mutter hat sich früh scheiden lassen und ist aus Hamburg weggezogen.
Sie war Musikerin?
Sie war Musikerin und sie hat dann an einer Musikakademie unterrichtet, hat dann wieder geheiratet. Und ja, das Lesen, also komischerweise habe ich spät gelesen als Kind. Ich habe so mit 7, 8 wirklich gut lesen können. Aber dann habe ich auch wirklich Bücher verschlungen und habe diese Welt, in die ich mich zurückziehen konnte, sehr, sehr geliebt. Und das Schreiben, das ist dann irgendwann passiert und dann ist es wie immer im Leben so eine Mischung von Zufällen und Notwendigkeiten und Gelegenheiten. Also ich hatte das nicht geplant, das so zu tun, aber es ist so gekommen.
Sie sind jetzt sogar mit einer Schriftstellerin verheiratet. Wie stelle ich mir das vor bei Ihnen zu Hause? Unmengen an Büchern, 2 Menschen, die von morgens bis abends Wälzer bearbeiten und schreiben und lesen.
Ziemlich viele Bücher, in einer ziemlich kleinen Wohnung. Und tatsächlich 2 Menschen, die einfach 2 Schreibtischen sitzen. Der Computer ist nicht oft genug aus. Und es gibt natürlich immer noch was zu tun und nebenher mache ich ja, was heißt hier nebenher? Ich schreibe auch Filme, ich mache auch selber Radio. Das heißt, also es ist ein Leben, was aber auch sehr schön ist, denn es ist nie monoton. Jedes Buch ist eine andere Art von Herausforderung. Man braucht sozusagen, ich weiß nicht, ob man das im Hirnscanner nachweisen könnte, aber man braucht einen anderen Teil seines Gehirns oder zumindest seiner Persönlichkeit, um einen Roman zu schreiben oder ein historisches Buch. Und jedes historische Buch soll für mich auch eine Herausforderung sein. Ich möchte also versuchen, neue Dinge zu tun und neue Sachen zu entdecken. Und ich glaube, wenn ich anfangen würde, nach Schema zu schreiben, dann würde ich mich schrecklich langweilen.
Sie sind für mich ein Paradebeispiel des großen Intellektuellen, des Denkers. Nicht nur, weil Sie Bücher schreiben, auch wenn ich Ihnen so zuhöre, wie Sie wunderbar formulieren, passiert es Ihnen eigentlich oft, dass Menschen fast schon ein bisschen eingeschüchtert sind, die mit Ihnen zusammenkommen, weil Sie Ihnen sprachlich und intellektuell unterlegen sind?
Vielleicht unterlegen fühlen. Also viele Bücher gelesen zu haben, heißt ja nicht, dass man intelligent ist. Ich kenne viele Leute, die das getan haben, die ziemlich dumm sind. Ich kenne auch viele Leute, die kaum jemals ein Buch in die Hand nehmen und wahnsinnig intelligent sind.
Das klingt jetzt einfach so gut, aber nee, ist das auch wirklich so?
Das ist so. Also als ich jung war, wollte ich unbedingt in Oxford oder Cambridge studieren und ich habe dann in Oxford studiert, weil ich dachte, dass da alle Leute wahnsinnig clever sind. Dann kommen sie dahin und sehen, die waren auf teuren Schulen und wissen, wie sie sich zu benehmen haben, aber wahnsinnig clever sind die auch nicht. Da gibt es ein paar brillante Leute, aber Es gibt auch sehr viel Mittelmaß, aber es ist halt Mittelmaß, das weiß, wie es sich zu benehmen hat und das Mami und Papi hatte, die ihnen die Ausbildung bezahlen konnte. Und das, ich versuche mich also, um Ihre Frage konsequent rumzuwinden. Wissen Sie, das ist mit jeder Spezialisierung so. Das natürlich, und wenn man eine Spezialisierung hat, die mit Sprache zu tun hat und mit Wissen zu tun hat, dann weiß man irgendwann mehr als andere Leute. Aber ich könnte weder mit einem Klempner noch mit einem Internisten mitsprechen über sein Fachgebiet.
Fachgebiet Geschichte mit ganz vielen Bezügen zur Gegenwart, Philipp Blom. Es hat mich gefreut, dass Sie den Weg von Wien nach Zürich unternommen haben für unser Gespräch. Wir sind nämlich am Ende, Philipp Blom.
Jetzt schon.
Jetzt schon, ja. Sein neuestes Buch über die kleine Eiszeit und wie sich die Gesellschaft verändert. Wenn sich das Klima verändert, heisst, ich sag's nochmal, die Welt aus den Angeln. Wir hören noch einen Musiktitel zum Schluss. Ich habe gedacht, nachdem ich Ihre Musikwünsche gesehen habe, der spielt sicher Klavier, aber eben, Sie spielen Violine, Sie spielen Geige. Was hören wir? Klavierstück.
Ein Klavierstück. Klavier ist ein wahnsinnig pures Instrument und Bach ist mein Begleiter für die meisten Tage und auch für viele Reisen. Also ich, alle Menschen haben so ein Accessoire, ohne dass sie nicht reisen würden. Für mich ist es ein paar von geräuschreduzierenden Kopfhörern. Das ist wunderbar auf Flughäfen. Und dann diese Musik zu hören, das bringt einen in diesem Fall in eine sehr energiegeladene Atmosphäre, aber gleichzeitig auch in eine Atmosphäre, wo man Durchsagen, schreiende Kinder und Kaffeeautomaten vergisst.
Das war der Fokus mit Philipp Blom. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören. srf3.ch. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.